War das nicht all gut in Düsseldorf?
Was et net aljöft in Düsseldorf. Hi zusammen, Kalle Wahle ist mal wieder im Studio und nicht in der Live-Talkshow. Und heute habe ich mir dann tatsächlich zwei Gäste eingeladen aus dem Theater an der Königsallee, die derzeit das tolle Stück spielen, Dinge, die ich sicher weiß. Die beiden Söhne des Ehepaars, die da die Hauptrolle spielen. Der eine ist Tilmar Kuhn, der andere Matthias Renneisen. Herzlich willkommen euch beiden.
Dankeschön, hallo.
So, ihr Lieben, ihr seid Brüder in dem Stück und ihr wohnt auch beide in Berlin, ne?
So. Richtig, ja. Aber nicht zusammen.
Nee. Aber wie kommt man denn von Berlin dann nach Düsseldorf? Ist das so toll, hier im Theater an der Kö zu spielen, dass ihr sagt, okay, ich fahre jetzt zweimal die Woche hin und zurück, um in Düsseldorf zu spielen?
Also, das ist wunderbar. Ich bin das erste Mal in Düsseldorf, freue mich darüber sehr. Es ist eine Produktion, die in Berlin entstanden ist und wir haben sie schon in Frankfurt gespielt. Ja. Und jetzt ist sie nach Düsseldorf gekommen, okay. In das wunderschöne Theater an der Kö. Ja.
Also, und in Neuwied haben wir sie auch schon.
Ja, stimmt.
Neuwied
genau.
Schon.
Genau.
Ja, gut, es ist ja natürlich bei Heinersdorf so, dass wenn ich mit einem Theater begnügt. Genau. Und dann lohnt sich das natürlich, wenn die eine oder andere Produktion schon mal auf den Brettern ist, die dann noch weiter wandern zu lassen. Aber dann seid ihr quasi fahrendes Volk, oder?
Ja, und im günstigsten Falle wirklich eingespielt, kann man sagen.
Das stimmt, ja. Also wir, ja, und jetzt für mich ist es so, ich war vorher noch nie in Düsseldorf. Also von daher, man lernt auch mal neue Städte kennen.
Ja. Müssen wir da jetzt auch nochmal irgendwann hier eine kleine Sause machen? Ne?
Ja, super gerne. Zeig uns gerne mal lohnenswerte Orte.
Ja, gut.
Was habe ich schon gesehen?
Gut, also bei mir ist es ja so, ich bin durch meine gute Verbindung zum Theater an der Kö, wo mein Sohn vor langen Jahren die Ausbildung bei Robbie Heinersdorf gemacht hat zum Veranstaltungskaufmann, da ist eine lange Verbindung irgendwo und da ist für mich auch jede Premiere immer wieder neu, da kommen wieder neue Menschen, natürlich die ein oder anderen sieht man öfters, wenn die besetzt werden wieder, aber bei dem Stück hier kannte ich keinen von euch. Und da bin ich natürlich auch immer erstmal etwas scheu, so nach der Premiere wie so ein Selfie-Jäger auf euch draufstürzen, ist jetzt nicht so mein Ding. Aber Nina, die das ja nun auch sehr toll macht und euch da betreut im Theater, hat dann ganz schnell die Verbindung hergestellt. Und ja klar, natürlich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann können wir mal ein Bierchen in der Altstadt trinken gehen, natürlich.
Du kennst bestimmt einen guten Ort, ja.
1, 2, 3. Ja. Klar. So, ich möchte keine Nacherzählung haben. Also das ist etwas, was mich gerade bei dem Stück so ein bisschen, ich sag jetzt mal, gestört hat, dass nach der Premiere die Pressemenschen da standen und schon ihre Kugelschreiber wetzten, wo ich dann auch Nina gesagt habe, verbiete denen alles zu erzählen. Ja, da sind ja auch spannende Sachen drin, die auch erst nach der Pause kommen, wo man sagt, ey, das kommt auch noch. So, wenn du natürlich schon in der Zeitung liest, was dich am Ende erwartet, dann braucht man da eigentlich nicht hinzugehen, ne? Oder?
Ja. So ist es, ja. Das nicht spoilern, bitte, sagt man.
Ja,
das wird ja auch in Serien und Filmen immer sehr darauf geachtet und das gilt auch für dieses Theaterstück. Und ich kann auch jetzt verstehen, warum das so wichtig ist. Ja,
ne, wie gesagt, ich bin da natürlich jetzt ein erfahrener Hase und sehe das. Und ich bin da wirklich auch mit Freunden, mein alter Tanzlehrer, der Egon Rös mit seiner Frau, sind bei den Premieren immer. Und wir stehen in der Pause immer irgendwie noch da und sagen, was kommt denn jetzt gleich noch? Ja, ein Theaterstück lebt ja auch davon, dass es am Anfang aufgebaut wird, ne? Was hat euch denn jetzt dann an diesem Stück so gereizt? Oder ich frag mal andersrum, wie beschreiben wir das Stück?
Ohne jetzt alles zu verraten.
Ohne alles zu verraten.
Das ist Kunst, ja. Ja, weil es lebt tatsächlich von einigen überraschenden Dingen, die passieren und von denen es vielleicht schade wäre, wenn man sie schon vorher weiß, das stimmt.
Wobei ich habe also gestern noch beim Recherchieren nach euch beiden und auch zum Stück und zum Autor dann mal gegoogelt, man kann tatsächlich im Internet die Geschichte lesen von diesem Stück, was da passiert, aber keine Details. Also ne, es geht um die Familienidylle und es spielt in Australien. Ne? Also komischerweise nicht Komödie wie England oder Frankreich, da kommt ja ganz viel her auch. Ne?
Ja, tatsächlich, ja. Nein, das ist ein Autor, den ich vorher auch noch nicht kannte, ein australischer Autor, Andrew Bowell. Und das Ganze spielt in Australien, in Adelaide, in einer Mittelschichtfamilie, kann man glaube ich sagen. Und um die Familie vielleicht ein bisschen zu skizzieren, das kann man machen, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Klar.
Es ist also eine Familie, wir haben einen Vater, der ist in der Autoindustrie beschäftigt, hat seinen Job verloren und die Mutter ist Krankenschwester. Ja. Und die haben vier Kinder. Das ist sozusagen jetzt erstmal die Personenkonstellation.
Das ist, das ist der Anfang, wo dann der Autor gesagt hat, da fangen wir mal drin an, weil zwei Kinder würden so viele Geschichten nicht hergeben, also tun wir noch zwei dabei oder so. Ne?
Oder vier erwachsene Kinder natürlich.
Vier Erwachsene,
ja. Genau.
Die alle. Ja. Ja, wirklich schon große, ne? Also die wirklich schon flügge sind und die Jüngste, die bis vor kurzem noch im Haus war, die hat gerade ihre erste Reise nach Europa unternommen und kommt, ich zögere immer, aber das ist man nicht, also jetzt nicht zu viel verrät, aber, aber damit geht es ja los, das kann man ja erzählen. Ja. Also die Jüngste kommt überraschend früh von dieser Europareise wieder zurück, ohne dass sie was gesagt hat. Sie steht plötzlich in der Haustür und man fragt sich, was ist passiert?
Ja, aber ich denke mal, der Zuschauer, der vielleicht in der gleichen Situation ist, älteres Ehepaar, die Kinder sind langsam aber sicher aus dem Haus und die Jüngste sagt auf einmal, ich gehe in einen anderen Erdteil. Und die Eltern sorgen sich. Ja, also die Geschichte findet sich ja vielleicht bei dem einen oder anderen Zuschauer, bei der Zuschauerin, dann auch wieder, wo die Gäste dann im Theater sitzen und sagen, oh, kenn ich, weißt du noch, als unsere damals abgehauen ist. Das ist ja das wo ich auch sage, in dem Stück findet sich jeder irgendwo irgendwann wieder. Ne?
Eine große Stärke dieses Stückes, denke ich auch.
Ja. Und das ist, ich finde es immer so wie eine Familie unterm Brennglas, weil vielleicht hat jetzt nicht jeder Eltern erlebt, dass das Kind nach, in dem Fall dann vielleicht nach Australien geht, also den umgekehrten Weg, aber selbst wenn es schon in Europa jetzt hier irgendwo reist oder wenn es nur abends weggeht, man sorgt sich als Eltern. Und ich glaube, das ist das, was jeder kennt bei seinen Kindern. Ja? Und deswegen steht jeder Konflikt und auch, ich finde, jedes Kind, ohne da jetzt auch zu viel zu verraten, steht für einen besonderen Konflikt, den man mit den Eltern hat. Und das kennt diese Konflikte, diese Grundkonflikte, kennen wir alle, auch wenn man sie vielleicht in der Form, wie es jetzt zum Extrem getrieben ist, in diesem Stück vielleicht dann nicht jede Familie kennt. Ja? Aber den Grundkonflikt kennen wir alle. Und ich finde, es ist auch ein Ruf der Kinder, so akzeptiert zu werden und geliebt zu werden, wie sie sind. Auch wenn sich das von den Vorstellungen der Eltern eben unterscheidet.
Das ist ja auch heute sehr oft so, dass Kinder nicht so werden wie die Eltern, wo Söhne nicht den Beruf des Vaters ergreifen. Da steht eine Metzgerei, eine gut laufende Metzgerei und der Sohn sagt, ich habe keinen Bock auf Schweine zu morden. Nein, ich mache was anderes.
Ganz genau.
Und umgekehrt aber dann doch auch wieder, also ich bei meinem Blauen Montag jetzt zum Beispiel, demnächst kommt also ein Bestatter hier aus Düsseldorf, wo die Töchter mit ins Unternehmen eingestiegen sind. Also eine junge Frau wird Bestatterin. Also geht alles, ne? Ja, aber wie gesagt, die Familie in Australien, die ist schon ziemlich, ziemlich bunt und schrill, ne?
Das können wir, glaube ich, so festhalten, ja.
So, beschreib du dich doch mal selbst, Hillmann oder Matthias. Wer fängt an?
Tilmar.
Tilmar, ja. Wie kommt man auf so einen tollen Namen?
Naja, das sind meine Eltern gewesen. Das ist jetzt nicht überraschende Antwort.
Ja.
Und es gibt ja den Namen Tilmann und es gibt Hilmar. Ja. Und das ist sozusagen eine Kombination aus beiden. Und dann habe ich aber einmal festgestellt, diesen Namen fand man zu meiner Zeit dann als ich jetzt klein war, in keinem Vornamenswörterbuch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile wieder reingeschafft hat, aber es gab ihn tatsächlich mal. Ich habe in einem ganz uralten historischen Vornamenswörterbuch ihn entdeckt, genauso geschrieben, wie ich mich schreibe. Also es gab ihn, aber meine Eltern behaupten, sie haben ihn sozusagen erfunden.
Ja. Du, aber ein ganz tolles Kompliment an deine Eltern, die sich Gedanken gemacht haben, dass du nicht eines von den Kindern bist, ich sag jetzt mal Stefan Thomas, was damals so in deiner Generation üblich war.
Stimmt, Michael sechs, und was.
Wo dann sechs Stefans aufstehen, wenn der Lehrer sagt, Stefan, steh auf.
Stimmt, das ist bei mir nie passiert. Ich bin nur immer zusammengezuckt, weil ich sehr verträumt war als Schüler. Und wenn es immer hieß, zu einem neuen Thema. Das Wort Thema, da bin ich dann, was sehr oft fällt in der Schule, da bin ich immer zusammengezuckt. Nein, aber ansonsten, klar, natürlich, ich habe keinen anderen Tilmar bisher getroffen in meinem Leben, tatsächlich. Ja. Entschuldigung, aber jetzt habe ich abgelenkt, was deine Frage war zur Figur.
Ich möchte ja tatsächlich auch ein bisschen über euch hören und euren Werdegang. Du bist jetzt in Berlin geboren.
Ja.
Im Gegensatz zu Matthias, der jetzt in Berlin lebt. Und du kommst aus dem Hesseland.
Das stimmt.
Kannst du noch Hessisch?
Sicher, ich kann
Hessisch. Sicher doch.
Bin aber auch schon seit 2007 in Berlin, also auch schon dann doch eine ganze Weile, ja.
Hast du dann im Dorf nicht ausgehalten, wolltest du in die große Stadt?
So ist es. Meine Schwester war in Berlin, die ist 99 nach Berlin gegangen und ich wollte unbedingt nach Berlin.
Okay.
Unbedingt.
Weil die große, schmutzige Stadt.
Die große, schmutzige Stadt, ja. Wollte ich, ich habe mich nicht zu Hause gefühlt in diesem, also ich komme aus Bensheim, heißt der Ort, und das war für die Kindheit schön, weil da konnte man in der Natur spielen oder so, aber als ich Teenager war, da wollte ich da raus. Ich habe mich da nicht mehr gesehen und geborgen gefühlt irgendwie. Ich kann das schwer beschreiben. Und in Berlin, da fiel das, dachte ich, oh, hier ist was los, hier kann ich sein, wie ich bin, hier interessiert das keinen irgendwie, wie ich rumlaufe oder so. Dass es dann ausgerechnet Berlin wurde, weil ich dann auf die Schauspielschule gegangen bin, das war natürlich ein großes Glück.
Siehst du dich denn parallel zu dem Stück jetzt in der Figur der Rosi wieder? Nix wie weg von zu Hause und in die große Welt?
Das können wir ja schon
theoretisch verraten.
Ja, das haben wir ja. Die kommt ja dann wieder. Das habe ich nicht gemacht.
Stimmt, aber
ja.
Aber zunächst mal der erste Schritt weg von zu Hause. Ne?
Absolut. Ja, sehr ähnlich. Möglichst weit, ja.
Das war bei dir nicht so, Tilmar?
Nein, natürlich notwendigerweise nicht, weil wenn du in Berlin geboren bist, dann kennst du natürlich von Anfang an die Anonymität einer Großstadt und auch ihre Vorzüge und manchmal natürlich auch, es hat auch eine Kehrseite. Ne? Also man kann sich natürlich in einer Stadt wie Berlin sicherlich auch sehr einsam fühlen. Das höre ich gerade immer wieder von Menschen, die zugezogen sind. Also ich meine, ich habe natürlich da einen riesigen Kosmos, logischerweise, also weil zur Schule gegangen und alles und meine Freunde dort. Aber wenn Menschen den Mut haben, gerade auch aus kleineren Städten in die Großstadt zu kommen, ist Einsamkeit heute, glaube ich, doch wirklich ein großes Problem. Ne?
Absolut.
Ja, du kannst in Berlin genauso einsam sein wie in Bensheim, ne?
Ja.
Also, in Bensheim passen vielleicht mehr Leute auf dich auf.
Das ist es.
Das überrascht mich jetzt, als du jetzt gesagt hast, du fühltest dich da nicht mehr geborgen. Und ich habe in dem Moment, ich weiß, was du meinst, aber ich habe gedacht, in dem Moment kann es auch sein, man fühlt sich zu geborgen in so einer kleinen
natürlich.
Stadt, ne?
Ja.
Oder? Und das bist du natürlich in Berlin nicht. Da bist du überhaupt nicht geborgen. Genau. Du bist eigentlich sozusagen der Straße ausgesetzt und musst erstmal gucken, wo du da bleibst. Das interessiert keinen Menschen, oder? Erstmal.
So ist es.
Ja. Aber das hat man ja in großen Städten eigentlich doch. Da hast du so einen Kiez. Wenn ich mir hier Düsseldorf gucke, wir haben hier 50 Stadtteile.
Ja.
Also einige sind wirklich relativ klein oder mini von der Bevölkerungsdichte her. Dann bist du dann auch in Bensheim. Also in Düsseldorf-Lörig bist du auch wieder in Bensheim, wo jeder weiß, was der Nachbar im Kochtopf hat. Ne?
Du, diesen Effekt gibt es dann tatsächlich auch schon wieder in Berlin. Ach, tatsächlich, ja, es kommt ja, ganz ja. wahrscheinlich auf den Kiez an, in dem man ja, irgendwie groß wird. Auch da gibt es, glaube ich, wirklich ganz kleine Verhältnisse ja, und große ja. Enge ja. Und eine gewisse soziale Kontrolle und so. Ich möchte jetzt keine Stadtteile nennen, das möchte ich jetzt Berlin nicht antun, aber es gibt in Berlin alles.
Aber das war tatsächlich ja. auch irgendwo meine Frage gleich, wo in Berlin ihr wohnt, ne, wenn ihr jetzt Sonntagnachmittag dann nach Hause fahrt und ihr kommt ja Mittwoch dann wieder zur nächsten Aufführung.
Richtig.
Ihr haut ab erstmal genau. in die Heimat. So, dann seid ihr in Berlin am Hauptbahnhof oder am
oder ja, aber
weiter. Oder
wir wohnen aber nicht am Hauptbahnhof.
Nee, nein. so und nee, das dann
kommt. Achso, du willst jetzt wissen, wo wir dann
nein,
genau
nein,
hinfahren.
Nein, nein, dann kommt einfach diese ja. Weite, die ja. Entfernung.
Genau.
Ich war seinerzeit bei einem Freund in Berlin mal ja. Auch eine Woche und zwei.
Ja.
Und dann wollten wir ins Bauhaus und dann wollten wir hier hin. Und ich habe immer gefragt, wie lange brauchen wir denn? Und automatisch kam die Antwort, halbe, dreiviertel Stunde.
Ja.
Also wenn ihr vom Bahnhof ja. jetzt auch noch halbe, dreiviertel Stunde in eure Wohnungen braucht, dann ist so eine Tour ja von Düsseldorf nach Berlin auch schon heftig, ne?
Ja, in der Tat, ja, tatsächlich, ja.
Und dann irgendwie dazu, ne? Man gewöhnt sich so ein bisschen dran.
Ja, wobei im Augenblick auch die Verkehrsverhältnisse wahnsinnig kompliziert sind, ne? Also so, wenn du jetzt wirklich mit der S-Bahn fahren willst oder so, dann ist gerade ganz kompliziert in Berlin.
Ja, ja.
Fällt viel aus und so, furchtbar. Genau.
Also eine eurer Kolleginnen, die hier auch schon gespielt hat, die Yael Hahn, die schreibt ja gerade oder hat das Stück geschrieben, Schlaflos in Hamm. Das kommt ja... Wenn ihr abgespielt habt, kommt das ja hier ja. auf die Bühne.
Ja.
Da kriegt die Bundesbahn ja richtig eine auf die Glocke, ne? Da geht's um
nicht
vorhandene Verbindungen in Hamm.
Ah ja.
Also wenn ich nach Berlin oder wohin auch immer fahre,
so ein Umschlagplatz, ne?
Wenn wir Hamm geschafft haben, dann
Hamm
kannst du erstmal durch.
Ist das, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ich kenne das vom Vorbeifahren, ehrlich gesagt.
Ja, wenn er durchfährt, dann kannst du immer glücklich sein.
Ja.
Ja, ja, da werden ja die Züge auch noch angekoppelt. Da kommt ja ein Teil von Köln und ein Teil von Düsseldorf und die fahren dann hintereinander.
Das ist immerhin ein Bahnhof, wo der ICE hält, ne?
Ja, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, die Kreuzverbindung in Deutschland, oder?
Ja.
So, und da kann ja immer was passieren, ne? Ihr fahrt aber mittwochs dann immer rechtzeitig in Berlin los, dass ihr pünktlich
auch... Ja, tatsächlich, ich habe sogar jetzt am Mittwoch...
wieder da.
Ja, nächste Woche Mittwoch, jetzt in 4 Tagen, habe ich sogar einen Zug, ich glaube, wir haben den gleichen, der fährt schon um 7 Uhr noch etwas von Berlin los, weil wir eine Doppelvorstellung haben.
Ah, okay.
Das können wir jetzt gleich mit einem charmanten Hinweis verbinden, dass wir also zweimal an diesem Tag spielen. Ja, also wir haben eine 16 oder 15 Uhr Vorstellung? 16 Uhr. 16 Uhr, genau. 16 Uhr Vorstellung, deshalb früh um 7 in Berlin los. Genau, und dann nochmal 20 Uhr am Mittwoch. Den
da müsste ich gucken.
Ja, das hätte ich jetzt nicht anfangen sollen, wenn ich es nicht weiß. Also ist das der 4. November, glaube ich. Jetzt der kommende Mittwoch.
Ja,
genau.
Ja, ja. Heute ist der 2.
Es ist der 5.
Der 5. Mittwoch, 5. November, 16 Uhr und 20 Uhr.
Genau.
Auf einmal haben wir November, ne?
Auf einmal haben wir November.
Das ging jetzt auch schon wieder ratzfatz, ne?
Ja.
Ja, ja.
Schon heftig, ne? Ihr habt vorher schon in allen Landen gespielt. Also ihr seid jetzt das erste Mal gemeinsam auf der Bühne?
Nein.
Also nach Neuwied.
Für diese Produktion, ja, also in dieser
Überhaupt mit dieser Produktion, wir kannten uns ja vorher nicht.
Genau. Ja. Das schon, aber wir sind jetzt nicht hier, aber das weißt du ja, ne? Wir haben es ja schon anderswo gespielt und deswegen schon eine Weile gemeinsam auf der Bühne, aber ja, für diese Produktion das erste Mal, wir kannten uns nicht, aber haben schon, wie wir gar nicht wussten, ein paar Mal miteinander gespielt.
Ach so, ja.
Nämlich im Hörspiel hörte ich dann da mal rein, was dann erschienen war und dann... hörte ich plötzlich, das ist doch Tilma und das bin doch ich und wir waren in einer gemeinsamen Szene im Hörspiel und ich glaube, das ist bestimmt schon öfter so gewesen.
Ja, nicht nur eine gemeinsame Szene, wir haben direkt eines, also wir beide haben wirklich eine Szene gestaltet und aber es wird ja im Hörspiel heute oftmals gar nicht mehr zusammen aufgenommen im Studio, also du triffst manchmal die Kollegen gar nicht aus Zeitgründen, weil du gar nicht alle zusammenbekommst.
Ja.
Und X-ten, genau, da wird dann geixt. Und das heißt, ja, wir finden uns in einer Szene wieder, die wir einzeln aufgenommen haben. Und du hast mich damit überrascht. Wir fingen gerade an zu proben und hatten sogar eine gemeinsame Garderobe geteilt in dem Theater. Und da kamst du im Grunde, wir kannten uns 1-2 Tage. Und da kamst du, guck mal, hier eine Szene, die haben wir zusammen gespielt. Und dann haben wir uns das angehört. Das war sehr lustig.
Aber wenn man euch jetzt hier so beobachten würde, wir haben ja nun leider nur Radio jetzt, wie ihr aber doch, wie harmonisch ihr miteinander umgeht, das ist ja vielleicht auch nicht selbstverständlich, ne?
Das ist ein Glück.
Der Regisseur sucht euch aus oder der Boss, ne? Ich weiß nicht, hat Robby euch ausgesucht oder seid ihr Robby auf den Nerv gegangen so lange, bis er gesagt hat, okay, ich habe hier ein Stück, wo du spielen kannst?
Der Anatol Preisser, der Regisseur, hat das
besetzt. Genau. Der hat euch besetzt.
Ja. Ja. Genau, der hat das besetzt und dann wurde das in Frankfurt übernommen und in Frankfurt hat das, glaube ich, dann erst René Heinersdorf gesehen und dann den Mut gehabt, das muss man wirklich sagen, ganz toll, das hierher zu holen.
Ja.
Mut sage ich deshalb, weil das Haus ja vornehmlich wirklich wunderbare Komödien, Boulevardkomödien bietet und dafür, glaube ich, auch bekannt ist.
Ja.
Und unser Stück, ja, hat Elemente von Boulevard, aber darüber hinaus wirklich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die vielleicht eher an ein psychologisches Familiendrama im Stile vielleicht, ich sag jetzt mal, von Arthur Miller oder so erinnert, ja. Also es hat in diesem Sinne wirklich, also man kann bei uns, man kann lachen. Es gibt viel Lustiges auch in dem Stück, aber es hat eben auch eine sehr ernste Seite. Deshalb sage ich, es spricht wirklich von einem gewissen Mut.
Ja.
Von René Heinersdorf, dass er dieses Stück hier angesetzt hat, ne? Hierher geholt hat, ja.
Also ich finde toll, dass du jetzt von dir aus, ohne dass ich fragen musste, schon so eine erste Beschreibung bringst. Das ist genau das, wo wir auch heute drüber reden sollten, dass also der Zuschauer jetzt kein Schenkelklopfen erwartet auf der Bühne. Ja, also Klamauk und Tür auf, Tür zu, Hilfe, mein Mann kommt. Verwechslungen ohne Ende hat man nicht.
Wir haben gar keine Türen.
Ja, es sind keine Türen. Aber das ist ja
keine Verwechslung.
Ja, aber man kann ein Temperament durch Türen knallen darstellen oder halt eben durch leise Töne. Also das fällt mir auch bei dem Stück jetzt auf. Es wird sehr oft die Bühne sehr leise verlassen. Also ganz langsam und leise irgendwo nach hinten wieder in den Vorhang, wo man einfach jetzt nicht weiß, wo geht er jetzt gerade hin? Ja, ist das da hinten die gute Stube oder ist das der Hof?
Ja.
Ja, das Stück spielt aber im Garten, ne?
Es spielt im Garten.
Ja, ein stylischer Baum.
Ein großer Baum ist im Mittelpunkt, Ding. Ein Eukalyptusbaum.
Ja.
Es gibt eigentlich nur einen Küchentisch, vier Stühle, es gibt Rosenstöcke und es gibt einen Schuppen. Das ist eigentlich das Bühnenbild.
Ja. Der Schuppen müsste eigentlich gar nicht sein, wenn aber nicht eine Szene wäre, wo dann einer der Söhne draufklettert. Ne?
Ja, ja.
Also das ist ja auch spannend wieder. Ne? Eine Szene, wo nicht beide gegenüberstehen, sondern einer sitzt da oben und die Mutter steht davor. Ne?
Ja, es spielt damit mehreren Ebenen. Ne? Nicht? Wir haben ja auch so eine Art Monologebene, wo auch so quasi Erinnerungen gesprochen werden. Ja, weil du sagst leise, ich würde aber auch sagen, dass man da jetzt kein falsches Bild, es geht auch sehr laut zu, nicht?
Also natürlich,
wir haben da eigentlich alles, wir haben wirklich sehr, sehr leise Momente und
ja, klar, das
sehr temperamentvolle, sehr laute Momente
auch. Gegenseitig anschreien ist dann Tür und Knallen. Ne?
Und dafür ist dieser...
Eben einer großen Familie das eben so ist, ne?
Und dieser Raum, der wirklich im Grunde wirklich eigentlich eine große... offene Möglichkeit bietet, dieser Garten, der, wie sagt Pip, unsere Schwester sagt, dieser Garten ist die Welt, ja, ist eben wirklich Sinnbild für die Welt dieser Familie, das findet da alles in dem Garten statt, die Rosenstöcke, wenn man so will, sind vielleicht Sinnbilder für die Kinder, ja, der Vater, der sie pflegt und...
Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen.
Ja, das sind, glaube ich, schon so Ideen. Also in dem Fall, das muss man wirklich sagen, also das Bühnenbild hat der Regisseur selber entworfen, Anatol Preisler, ist auch verantwortlich für das Bühnenbild.
Ja,
es sind vier Rosenstöcke.
Genau. Ja, stimmt, genau. Jetzt, wo er sagt, für jedes Kind ein Rosenstock.
Ja. Ja.
Also bei mir kommt jetzt gerade so der Gedanke, es ist ja ein Garten ist ja auch, geschlossen, ist ja behütet. Also wir hatten, als mein Sohn damals klein war, auch einen Garten unten am Rhein pachten können. Da war der große Spielplatz. Da hatten wir alle Spielkameraden von meinem Sohn, alle unter Kontrolle. Das ist ja so ein behüteter Bereich dann auch, so ein Garten, ne?
Eher ein Mikrokosmos, wo auch alles stattfindet. Und das beschreibt ja, also erzählt Pip in ihrem langen Monolog so schön, ja, ist, was dort eben an Leben alles stattfindet.
Natürlich,
in diesem Mikrokosmos. Ja, und das steht, glaube ich, für den Kosmos Familie, wenn man das so sehen kann.
Natürlich, klar. Ja, eigentlich ja eine Musterfamilie, sagen wir es mal so. Mutter, Vater, Kind. Ich habe die Tage noch gerade wieder mal nach Berlin reingehört in die Debatte und in die Abstimmung Ehe für alle. Ne? Mutter, Vater, Kind ist ja erstmal die Keimzelle. Alles andere natürlich auch, aber ne? Und das haben ja mittlerweile jetzt aber auch gleichgeschlechtliche Familien auch. Ne? Ich kenne viele Mütter, Mütter, Väter, Väter, wo die Kinder sehr glücklich sind, weil sie da gewollt sind. Ne?
Wenn du das so meinst, bin ich damit dabei. Also
ja,
genau.
Ja, klar.
Es gibt, ich meine, es gibt ja weltweit ist das ja ein großes Thema. Nicht? Ich meine, es gibt ja mittlerweile wieder viele, die sagen.
Klar. Ich weiß gar nicht, ihr wisst nicht, dass ich den CSD hier in Düsseldorf organisiere. Hatte ich das schon gesagt? Nein.
Nee, nein.
Ich bin da voll im Thema, weil,
sehr schön.
Wie gesagt, man muss da schon aufpassen, dass da nicht wieder der Rückwärtsgang läuft.
Ja, die große Überschrift, es gibt nur zwei Geschlechter.
Also wie gesagt, ich habe die Debatte gehört, so die zwei, drei konservativen Abgeordneten damals, die drauf pochen, dass das also im Grundgesetz steht. Und hey, komm mal an in dieser heutigen Welt, wir reden über 2025.
Ja,
das ist natürlich dann auch tatsächlich Thema, wo also einer von euch beiden dann doch sich nicht so ganz normal fühlt, sagen wir es mal so. Was da passiert, es hat schon in der Zeitung stand, aber wir werden es jetzt nicht spoilern. Wir werden jetzt nicht sagen, was da der eine der Söhne für eine Geschichte hat. Der andere macht dummes Zeug mit Geld, ne?
Ja.
Ja. Sprich, Hochstapelei.
Da würde ich auch gerne nicht zu viel verraten.
Nicht so viel,
und, natürlich. Drum bitten, nicht zu googeln, das tut manchmal gut, wenn man sich eben noch überraschen lässt.
Ja
aber der braucht die Hilfe seiner Eltern. Er hat was angestellt, sagen wir mal so.
Ja. Und, erstmal große Klappe, ich brauche euch nicht und ihr seid arme alte Eltern und versteht die Welt nicht.
Genau.
Und dann kommen wir wieder, ne?
Ja.
Also irgendwie kommen alle wieder.
Irgendwie kommen alle wieder. Mit jeder mit seinem ganz individuellen Problem und wollen sich verstanden fühlen von den Eltern. Und die tun es aber vielleicht mitunter nicht so, wie man sich das
gewünscht. Sie haben ja selber ihre Probleme. Es ist keiner von den sechs Schauspielern auf der Bühne, der kein Problem hat mit sich selbst.
Ja.
Aber wie im richtigen Leben. Wer läuft hier über die Straßen und hat kein Problem? Hallo?
Ja.
Und selbst die Millionäre haben am Montagmorgen ihr großes Problem, wenn sie den Wirtschaftsteil aufschlagen, dass ihre Aktien gefallen sein könnten. Oder der Goldpreis. Ja?
So, also. Und da fängt ja auch Theater, wie das Leben ja auch spielt, fängt ja Theater überhaupt erst an mit den Problemen, mit den Konflikten. Ja? Ohne Konflikt, ohne Problem, kein Theater.
Davon lebt
auch
das Theater.
Keine Komödie.
Ja, klar. Ja, ist schon ziemlich spannend, ja. Wir haben schon ein Stündchen gequatscht, ohne mal über eure Leben zu sprechen. Wir haben ein Musikstück, was auch im Stück gespielt wird. Radiohead von Creep. Spreche ich das richtig
umgekehrt
aus? Creep.
Creep von Radiohead.
Radiohead ist die Band. Okay. Dann spielen wir das jetzt mal und dann quatschen wir gleich weiter über euch.
You're so very special. but I'm a creep.
Es sind also stille Musikstücke, die man hört, also kein Klamauk. Reden wir doch erstmal, bevor wir gleich doch nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen mit dem Stück, reden wir doch mal über euch selbst. Ihr seid jetzt Schauspieler, ihr habt es beide studiert und gelernt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ne? Die staatlichen Geschichten, wo man reingeboren oder sich reinkaufen muss. Und dann gibt es ja die privaten Schauspielschulen, wie ich mehr und mehr lernen kann, ne?
Genau. Aber reinkaufen.
Kaufen ist eigentlich.
Also das,
ja. das gerade nicht. Also das, eine Privatschule musst du bezahlen.
Ne? Ja. Genau, da kann man sich vielleicht noch eher reinkaufen, aber auf einer staatlichen muss man angenommen werden. Also
okay,
muss
ja.
man vorsprechen. Und ja. Das ist ein sehr langes Auswahlverfahren.
Und relativ streng auch. Also da hilft, glaube ich, alles Geld der Welt nicht. Also
nein.
Da.
Nein. Man kann
ja gut.
Wie eine Kirchenmaus sein.
Aber mancher Prominente kommt ja dann doch irgendwann um die Ecke und wird Schauspieler, weil er einen Namen hat oder sie. Ja? Jenny Elvers war ja nie eine Schauspielerin und hat ja auch schon im Theater gespielt.
Ja, es gibt
zum
viele
Beispiel,
Wege zum Theater.
Klar,
viele Wege,
ja. Aber das war bei euch beiden der große Wunsch, Schauspieler zu werden, oder? Ist das irgendwann mal...
Bei mir nicht so, aber willst du anfangen?
Gab es eine andere Ausbildung vorher?
Also, soll ich?
Ja, ja.
Also bei mir schon. Bei mir war es ganz ehrlich nicht der große Wunsch. Ich komme auch nicht aus einer Schauspielerfamilie. Ich hatte das nicht zu Hause. Und ich wollte eigentlich erst alles mögliche andere. Und als ich so vom Theatervirus infiziert wurde, so mit 15, 16 wirklich anfing, wirklich ins Theater zu pilgern und mich diese Welt unglaublich fasziniert hat. Selbst da war die Idee eigentlich eher noch fürs Theater vielleicht zu schreiben oder zu malen oder so. Das sind alles Dinge, die mich mehr interessiert haben als jetzt das Spielen. Ich war mir, also so, jedenfalls war ich mir dessen nicht bewusst. Ich habe dann mal gespielt und dann haben mich eigentlich andere geschubst und gedrängt und gesagt, du solltest, du kannst es. Und klingt das jetzt doof? Nee, ne? Wahrheit. Manchmal habe ich Menschen drum beneidet, die, weil ich jetzt gesagt habe, andere haben gesagt, du kannst das, das klingt jetzt nicht eitel oder so. Ne? Das war einfach, also ich habe das wirklich so erlebt. Ich selber wollte, ich wollte tatsächlich gar nicht so sehr und als ich es dann aber mal probiert habe und habe gemerkt, offenbar, ja, so, und dann haben andere Leute mich dahin geschoben. Dann habe ich das gemacht, habe mich beworben an der Schauspielschule, habe auch da gesagt, ich mache das einmal und wenn das nicht klappt, dann mache ich was anderes. Und hatte zwischendurch auch tatsächlich was anderes gemacht. Ich hatte studiert an der Humboldt-Universität und dann habe ich mich beworben und dann hat es aber sofort geklappt, sogar an zwei Schulen. Und Wahnsinn. Dadurch bin ich's geworden. Und und ich wollte noch sagen, ich habe manchmal Leute beneidet, die sich das anders erkämpft haben, weil das kann auch Nachteile haben, wenn man gar nicht so wahnsinnig drum gekämpft hat. Es gab Leute, die sind fünfmal abgelehnt worden und haben jahrelang das versucht und diesen Bewerbungsmarathon und im ganzen Land und überall und immer wieder. Und kann auch einen Vorteil haben, wenn man sich das so erkämpft. Ich habe lange gebraucht, bis mir überhaupt klar wurde, so, was mache ich da jetzt eigentlich gerade?
Das ist die Geschichte. Das ist ja mal richtig spannend eigentlich, weil mir fällt natürlich dann auch auf, du hast schon auch eine tolle Stimme. Ja, also die Stimme, die geht schon durch. Und das kenne ich jetzt zum Beispiel auch wieder. Ich war vor langen Jahren mal hier bei unserem Sender in Düsseldorf bei Antenne zum Thema Karneval eingeladen mit meinem Sohn damals, der war Kinderprinz und da wollten die also alt und jung im Karneval hören und da sagten dann also die Freunde von mir, die mich dann gehört hatten, ey, du hast so eine geile Stimme am Radio, du musst da was draus machen. Ich habe es nicht gemacht. Mhm. Ja, ich hatte damals meine Firma und...
Aber du moderierst ja jetzt, also war das...
Das mache ich jetzt, ja, klar.
Gut, aber das war offenbar eine Initialzündung dass du überlegt hast,
wenn du jetzt siehst, dass ich auch die Talkshow live mache, das habe ich übrigens auch in Berlin gesehen. Ja. Ja, in Berlin gab es damals im Tempodrom den Blauen Montag, wo so ein Quatschkopf auf der Bühne saß und sich Schauspieler und Politiker und Gäste, die in der Stadt waren, mit denen da gequatscht hat. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, kann ich, mache ich. Ja, habe auch ganz lange dazu gebraucht, es dann doch zu machen, weil manchmal muss man dann auch etwas älter werden, um dann zu sagen, komm, jetzt mache ich das doch noch. Viele meiner Freunde sagen, ey, sag mal, machst du das jetzt auch noch? Ich habe schon ganz viel gemacht, Karneval und Turniertanz und alles. Aber irgendwann musst du ja auch selbst feststellen, dass du eine Rampensau bist, sage ich jetzt mal. Ja? Viele sagen, oh, auf eine Bühne irgendwo kann ich nicht. Ja? Du musst das ja von innen her auch mitbringen.
Ich weiß, was du meinst, bis auf den Begriff Rampensau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du eine. Matthias, ich weiß es nicht. Ich würde das von mir gar nicht... Weiß nicht, bin ich eine Rampensau? Ich weiß nicht,
das ist so ein Begriff. Ich habe im Karneval auch schon mal so verrückte Shows gemacht, wo ich dann auch fürs Tanzen ein paar Mädels brauchte, also ein paar Frauen meiner Kameraden. Und ich hatte da eine, die sagt, Kalle, es muss doch nicht jeder auf die Bühne. Ihr braucht doch auch Leute, die da unten im Publikum sitzen und applaudieren. Es kann nicht jeder auf die Bühne. Deswegen jetzt, also Rampensau ist natürlich weit überzogen.
Ich vermute aber beim Karneval mehr Rampensäue als jetzt
im Theater,
weil dieser Begriff ist so. Ich würde das so für unser Zusammenspiel zum Beispiel, ich glaube, um vielleicht nochmal ganz zum Stück was zu sagen, ich glaube, das zeichnet diese Art von Zusammenspiel, wie wir sie hier haben, aus, dass es darum irgendwie gar nicht so geht. Ich glaube, dass wir versuchen, wirklich auf eine so feine Weise miteinander zu spielen. Also es gibt ja Stücke oder Konstellationen, die leben davon. Da werden diese Rampensau-Qualitäten sozusagen, das ist Teil des Spaßes, den man dann erlebt auf der Bühne.
Ja.
Ich glaube, darin geht es in unserem Stück irgendwie nicht. Ich finde, die meine ich kann das nur jetzt von meinen Kolleginnen beschreiben, da könnte ich jetzt richtig ins Schwärmen kommen, weil ich finde, sie alle auf so zauberhafte Weise uneitel hier bei unserem Stück. Ja, es geht eben gerade gar nicht um diese Rampensau-Qualität, sondern um wirklich eine hohe Beglaubigung und ein Miteinander-Sein. Ja, oder?
Weißt genau, du, was ich meine? Genau.
Und er steht
spielen und nicht wer Rampensau, das ist für mich immer, stelle ich mir immer so vor, Hauptsache ich werde gesehen oder bewundert und alles drumherum ist mir egal. Ne?
Seht mal, was ich kann und wie toll ich bin oder so. Und das, darum geht es, glaube ich, hier gar nicht.
Ja gut, in dem Stück steht ihr alle auf der gleichen Ebene, alle auf der gleichen Linie. Da ist keiner, wo man sagt, das ist jetzt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin.
Ja.
Klar, um die Eltern dreht es sich, aber letztendlich habt ihr genau die gleiche Höhe. Ihr bringt mich jetzt hier volle Kanne so auf die nächste Idee, mal eine Diskussion zu machen, was ist der Unterschied zwischen Rampensau und Exhibitionist oder zurückhaltende Menschen. Ja, manch einer kann gar nicht und ihr geht auf eine Bühne und gebt euch der Kritik von Menschen hin.
Ja, ja, klar.
So, du ziehst dich aus oder wirst ausgezogen, wo wir jetzt im Stück sind.
Ja.
Mama will dich umziehen. Ja,
ja, trotzdem braucht es ist ein Missverständnis, trotzdem braucht es sehr viel. Also Theater ist auch ein sehr geschützter Raum. Also das ist nicht unbedingt, also du findest, denke ich, viele Schauspieler sind oftmals auch durchaus sehr schüchterne Menschen oder ist haben ein großes Schamgefühl. Ja, tatsächlich, ja. Also,
ja.
Kenne ich keinen.
Wirklich?
Oh,
ja, da kommen mir mal ein paar Vorschläge. Absolut.
Ja.
Ganz scheue, schüchterne Menschen im Privaten sind Schauspieler häufig, ja.
Also das, spannend, ja.
Ja, also da gibt es keinen typischen Typus, finde ich, des Schauspielers.
Aber der Schauspieler muss ja erstmal bereit sein, sich zu präsentieren, sich zu zeigen.
Eine Rolle
natürlich im Hörspiel spielen. Nicht.
Ja, da muss man sich ja auch, man wird eben nicht gesehen, aber trotzdem zeigt man sich ja, also die Rolle, man öffnet sich ja auch für eine Rolle.
Ja.
Das ist eigentlich ziemlich ähnlich, finde ich, wie auf der Bühne oder vor der Kamera. Und ja, nee, Schauspieler sind häufig privat.
Okay.
Nicht besonders
du machst dich auch sehr verletzbar durch das, was du da zeigst. Auf der Bühne, so, nicht?
Genau.
Also,
ja.
Und deshalb sage ich, das braucht wirklich manchmal da auch ganz viel Schutz oder auch, sagen wir mal, nach dieser Öffnung auch ganz viel Rückzug oder so. Also man könnte niemals so hochtourig, wie wir teilweise auf der Bühne agieren, wenn du das jetzt auch noch irgendwie privat oder im Leben hättest oder so, ich glaube, das würde man gar nicht durchstehen. Also insofern, ich würde für mich sagen können und auch, glaube ich, also ich nehme dich auch so wahr. Ja. Ich glaube, wir sind beide da wirklich sehr auch sehr sensibel.
Ja, absolut.
Also ich habe natürlich so meine Ideen, wenn ich in solche Begegnungen in Sendungen gehe und ein bisschen Know-how. Aber jetzt kommt natürlich schon auch wieder die Frage in diesem Zusammenhang. Ihr seid auf der Bühne, ihr kriegt bei der Premiere großen Applaus. Und dann kommt Margarete mit dem Sekt zu euch und dann kommt ihr aus der Tür raus und alle applaudieren. Ist das für euch denn jetzt dann ein geiles Gefühl oder boah, jetzt müssen wir raus und jetzt applaudieren die gerade und jetzt wollen die alle Selfies mit mir und Autogramme und weiß ich nicht, lass mich doch lieber nach Hause gehen oder so. Passt das oder?
Es ist erstmal ein Gefühl der Erleichterung oft, wenn man jetzt von der Premiere spricht und es ist gespielt und es fällt auch vieles von einem ab, eine große Anspannung, weil man sich ja auf den Moment sehr fokussiert hat und auf den Abend und da ist das, es hat was sehr Befreiendes dann der Moment und natürlich freut man sich auch, wenn es die Arbeit irgendwie, die wir da reingesteckt haben, offenbar, wenn es dann so ankommt, dass Leute damit was anfangen können und sich freuen. Also das schreckt mich jetzt überhaupt nicht ab. So ist es nicht. Ne?
Ja, ich sag mal so, es gibt schlimmere Gefühle. Ja. Also, natürlich ist das ja ein unfassbar schönes Gefühl der Bestätigung, die ich mir sehr wünschen würde für ganz andere Berufe. Meine Güte, also man müsste wirklich Krankenschwestern, Lehrerinnen und so weiter, Feuerwehrmännern und Frauen wirklich applaudieren. Also der Applaus ist natürlich erstmal eine unfassbar schöne Bestätigung unserer Arbeit. Und bei uns ist das eben ein bisschen ritualisiert auch, ja, dass es im Theater üblich ist, dass eben applaudiert wird. So. Und wenn die Menschen das sehr herzlich tun und sehr kräftig und sehr lang oder sogar Bravo rufen oder Leute stehen auf, Standing Ovations oder so, natürlich ist das unfassbar schön. Aber ich könnte jetzt für mich, vielleicht bin ich dafür auch schon zu lange dabei, jetzt nicht sagen, dass das der eigentliche Antrieb ist, das zu tun oder so. Ja. Ich glaube, das wäre auch ein Missverständnis. Ja, also
absolut nicht. Es gehört dazu.
Ich finde, es kann sogar auch, ich finde, es darf auch sein, dass die Zuschauer Türen knallen, das Theater verlassen und vielleicht noch rufen, was für ein Scheiß. Entschuldigung, ich bitte den Ausdruck. Ich finde, das müssen wir aushalten, das muss Theater aushalten.
Darf ich das ganz kurz erzählen? Ich habe einmal in Oldenburg als ganz junger Schauspieler war ich, kurz nach der Ausbildung, erstes Engagement in Oldenburg, Heiner Müller gespielt. Und das war zu viel damals dort, also so wie wir es gemacht haben jedenfalls. Und da ist einer rausgegangen und hat die Tür wirklich geknallt. Und dann hat er sich nochmal überlegt, kam nochmal rein, hat die Tür wieder aufgerissen, hat nochmal gerufen, buh, 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 und nochmal die Tür geknallt. Ja. Ist doch eine Reaktion. Also irgendwo haben wir uns auch gefreut. Wenn Theater das kann.
Total.
Ja.
Das ist eine totale Hilfe. Und um nochmal, jetzt wegen Rampensau oder so, um da nochmal ganz kurz den Kreis vielleicht noch kurz zu schließen. Bei mir war das so, dass ich auch lange nicht, ich bin jetzt auch nicht mit 5, wusste ich schon, ich will Schauspieler werden, sondern das kam bei mir auch erst später. Ja. Deswegen war es, ich merke natürlich im Rückblick, ich habe zum Beispiel gerne Filme, wir hatten so eine Kamera zu Hause, damals noch so eine Videokamera mit VHS-Kassetten. Da habe ich gerne was gedreht und mit meinen Freunden irgendwie was Sketche ausgedacht. Wir haben auch mal einen kleinen Western gedreht und so. Solche Sachen merke ich im Rückblick. Aber ich wusste auch lange Zeit überhaupt nicht, was ich möchte. Mhm. Bis ich dann mit 17, da gab es in der Zeitung ein Ausschreiben, dass sie suchten eine Rolle für das Tagebuch der Anne Frank, den Peter van Daan, der ja auch eine historische Figur war, der ja auch im Holocaust umgebracht wurde. Ja. Und da hatte ich dann schon durch dieses Spielen, da spreche ich mal vor. Und da wurde ich genommen und kam ich dadurch in das ins Theaterleben rein, war von der Schule befreit und so. Und dann wurde mir erst klar, ich will, da wurde es mir, und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, da wollte ich es dann unbedingt. Mit 17, da wollte ich dann nichts mehr anderes. Und anders als bei dir war es dann auch nicht so, als bei dir, Tilma, dass ich einmal vorgesprochen habe, mal gucken, dann wurde ich gleich genommen, sondern ich habe schon vor dem Abi vorgesprochen, dann haben sie gesagt, komm, nächstes Jahr wieder, mach erstmal dein Abitur. Und dann habe ich noch an ein paar anderen Schulen vorgesprochen. Also so, ich hatte da schon.
Aber dann bist du an die Busch gekommen. Das ist natürlich, das ist schon eine der renommiertesten und angesehensten Schulen, das muss man schon sagen.
Aber das,
wobei ich auch an einer guten
war. Ganz genau, in Potsdam, die Hochschule Potsdam, für
Babelsberg
Film und
war meine, also die Filmhochschule Babelsberg, Konrad Wolf.
Da hatten wir wirklich großes Glück. Ja. Das ist einem in dem Moment vielleicht dann auch gar nicht klar, dass wir da studieren durften. Und das ist total schön. Ja,
und das war aber der Grund, dass du dann aus Bensheim,
das war der Grund. Und es war eben die Frage deswegen, weil ich hatte schon ein paar es gab dann, da war ich hier und da weiter, dann bin ich aber auch gleich mal in einer anderen Schule wo rausgeflogen, gleich in der ersten Runde, das gab es auch. Aber eben, ich wollte halt unbedingt, das ist ja das, was ich vorhin sagen wollte, ich wollte unbedingt nach Berlin. Es gibt ja auch noch die UdK in Berlin, da habe ich gar nicht vorgesprochen, aber Dass es dann ausgerechnet dort...
Das war der Weg.
Dann. Ja, genau. Das war dann also irgendwie...
Ja, gut.
Trifft es einen dann auch mal. Sollte es so sein vielleicht?
Ich habe aber...
Ich war leise gestellt. Kann das sein? Jetzt höre ich mich nämlich...
Ja, ich habe ein bisschen lauter
gemacht. Ja.
Du hast eine sehr gefühlvolle Stimme.
Ja.
Trotzdem zu verstehen. Na, ich habe also eure Kollegen, die schon mal hier bei mir waren, auch immer mal gefragt, war es so auch im Krippenspiel? So, wo man sich zeigt, oder? Ne? Viele können das ja auch schon nicht. Also ich sehe meinen Sohn, der wollte unbedingt mitspielen und dann kurz vor der Aufführung, irgendein Adventsstück, hat der hinter der Bühne einen Zinnober veranstaltet, der wollte nicht raus. Ja, meine Frau hat mit Engelszungen auf den eingeredet und das ist er auch heute noch. Also im Gegensatz zu mir, der ja sehr, sehr offen und öffentlich und Menschen neugierig ist, zieht mein Sohn sich lieber ein bisschen zurück. Ne?
Also das ist vielleicht nochmal eine Antwort auf die Frage vorhin. Natürlich diese Art von Grundfreude, auf eine Bühne zu treten, vor Menschen aufzutreten, die muss natürlich irgendwie da sein. Yeah. Sonst wäre es ja eine Qual.
Und
insofern, das habe ich schon durchaus als Kind auch gemerkt. Ich habe wahnsinnig gerne schon in der Schule irgendwie Gedichte rezitiert und habe gerne solche Sachen.
Ja, genau. Das hätte gar nichts anderes gegeben? Banker oder Architekt oder whatever? Oder Metzger, Schuster?
Also, wie gesagt, das musste nicht Schauspiel sein, aber schon das Theater. Also was anderes, weiß nicht, ich habe wirklich vielleicht nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich habe angefangen zu studieren, ich habe natürlich was gemacht, ich hatte das Abitur in der Tasche und habe mich dann immatrikuliert an der Humboldt-Universität und habe da angefangen mit Romanistik, Latein und Geschichte. Und dachte eher, ich werde ein Schriftsteller oder so. Okay. aber also... So Alternativen in dem Sinne, wie du jetzt meinst, eigentlich, schon kreativ. Ich hatte schon eine große Lust, mich auszudrücken, ob im Malen, im Schreiben oder im Spielen.
Ja. Ich wollte als Kind Basketballstar werden, also Basketball in die NBA kommen. Okay. Ich war ein großer Basketballfan, also das und habe lange Basketball gespielt. Und dann irgendwann, so mit 11, 12 wurde mir dann klar, das wird vielleicht doch nicht klappen. Es wird wohl nicht klappen, als ich dann bei der Hessenauswahl leider rausgeflogen bin aus dem Kader des Hessen-Teams. Glaube ich, das war so der Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, mit der NBA-Karriere, da musst du dir noch was anderes ausdenken. Auch
spannend. Ja. Das verbindet uns. Ich habe auch Basketball gespielt.
Ach ja, siehst du.
Ja, das war mein Opa schuld. Hat den Verein geleitet und Basketball nach Düsseldorf geholt, mehr oder weniger, von so einer Promo-Veranstaltung. Und dann den Kindern und Jugendlichen, die eigentlich im Verein waren für Handball, hat er den Basketball beigebracht. Dann musste der kleine Kalle dann immer mit.
Aber es hat dir Spaß gemacht?
Es hat Spaß gemacht.
Ja, hast du Aufbau oder welche Position?
Alles. Ja, am liebsten rechts außen flitzen, ne?
Ja.
Logisch. Ja, aber ich war theoretisch zu klein.
Das kam ja bei mir dann auch dazu, dass dann plötzlich teilweise die richtig Großen man um sich hatte und man dachte,
Was da aber, was an diesem Sport natürlich schön ist, dass man miteinander irgendwas bewegt und Erfolg hat. Ja? Wenn man verloren hat, dann sitzt man in der Kabine und heult und ist wütend. Und wenn man gewonnen hat, dann knallen die Sektkorken so ungefähr. Ne? Und das ist dieses Miteinandergefühl, was man da hat.
Was man auf der Bühne auch hat. Absolut.
Ja.
Und es ist ein toller Sport, weil es ist anders als, also toller Mannschaftssport, weil anders als Fußball zum Beispiel oder auch Handball, er ist sehr körperlich, aber er ist trotzdem nicht so brutal. Ne? Man verletzt sich, sich ja nicht. Ja. Es wird nicht gefoult bis zum. Ich liebe Basketball. Es ist wirklich.
Aber eigentlich jetzt aber ja was für Weicheier und für Mimosen. Ne? Stehen bleiben und sagen, das war faul. Na, wird schon auch härter heutzutage.
Ja, ist ganz körperlich, ganz.
Aber witzig großartig. Ist das schon. Ein Sprung von Sport dann zu
Schauspiel. Ja, das stimmt. Ich habe da auch lange noch trainiert. Ich war eben im Verein aktiv, habe gespielt und habe aber auch dann die Kleinen trainiert, als ich dann so 16, 17 war.
Okay.
Die Minis.
Ja, weitergegeben.
Ja.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, spannend.
So. Ich kenne mich mit Basketball ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich habe mich jetzt total gespannt zugehört.
Du bist so gar nicht sportlich oder?
Kalle, sehe ich so aus? Ich habe in meiner Kindheit viel Sport getrieben, aber ganz anderen. Ich habe Eislauf-Sportarten alle gemacht, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und dann Eishockey.
Okay, war so ein harter Knochen.
Naja, ehrlich gesagt, das habe ich als Kind nur ein Jahr gemacht, weil es mir eben eigentlich wirklich zu hart war. Und dann bin ich 2 Jahre lang in meiner Jugend ein Radrennfahrer gewesen. Und dazu habe ich heute aber ehrlich gesagt gefühlt eine ziemlich große Distanz, weil ich gebe zu, ich finde das immer noch faszinierend. Eine Faszination, die man, glaube ich, nur teilen kann, wenn man das selber mal erlebt hat, wenn man selber Rennen gefahren ist. Und gleichzeitig aber denke ich mir manchmal, erwachsene Männer, die um die Wette Fahrrad fahren. Das ist auch was. Also ich bin ehrlich gesagt recht dankbar, weil ich war gar nicht mal schlecht und es hätte mir passieren können, dass ich wirklich richtig so einen Weg gegangen wäre. Ja. Aber ich bin in meiner Jugend gestürzt und durfte dann keinen Leistungssport mehr machen. Und dann fing ich direkt an, ja genau, mit dem Fahrrad. Ja. Es war ein Rennen und
Hast du dich verletzt? Genau. Also.
Ja, ich bin richtig, ja, das war nicht undramatisch. Also ich bin bewusstlos geworden und im Krankenhaus aufgewacht, also richtig abtransportiert worden und so. Und die Diagnose war damals eben die, dass also der Arzt gesagt hat, das ist kein Leistungssport. Und ich habe da ganz krass darauf reagiert. Ich war 13 und habe das Fahrrad so dermaßen, also oder mich selbst bestraft und das in die Ecke gestellt. Ich bin nicht mal mehr zum Bäcker gefahren mit dem Fahrrad. Also so, es war wirklich, es hatte sich erledigt. Und dann fing ich nahtlos an, mich für Bücher zu interessieren, zu lesen, Gedichte zu schreiben und so. Also eine ganz andere Seite. Und der Sport ist sozusagen, war dann irgendwie weg. Und dann natürlich durch die Schauspielausbildung und so weiter, dann hast du natürlich auch wieder viel mit Bewegung, mit Tanz, mit Fechten, Bühnenakrobatik und so weiter zu tun, sodass ich mich auch als sportlich bezeichnen würde. Mich wundert eine Frage.
Nein, aber wenn jemand so akribisch dann doch Basketball spielen will, wie gesagt, ich kenne es ja auch. Mir. Ich habe übrigens auch getanzt.
Also ach, siehste.
Ja, es ist lustig einfach.
Ja, aber man sieht es dir auch an.
Nach Basketball kam dann Tanzen.
Ja.
Wir sind in der Tanzschule hängen geblieben einfach, weil wir Spaß dran hatten und es konnten tatsächlich. Ich habe diese komischen Abschlussbälle, diese kleinen Turnierchen immer gewonnen. Und mein Vater hat immer gesagt, du machst das weiter. Und schon war ich im Club. Und habe da auch meine Frau kennengelernt, tatsächlich ganz klassisch in der Tanzschule. Und daher kann ich den Unterschied auch haben zwischen Mannschaftssport und Turniertanzen. Es ist manchmal einfacher, mit 11 Jungs Fußball zu spielen, als mit einer Frau zu tanzen. Oder eine Frau wird jetzt sagen, als mit einem Mann zu tanzen. Also das Training ist da schon ziemlich hart dann. Und wenn man wirklich als Ehepaar dann auch miteinander Turniere tanzt, man nimmt auch den Zoff vom Training mit nach Hause, ne? Also das ist dann schon auch sehr gefährlich, ne? Also das sieht immer so schön aus, wenn sich die Kleider da bewegen und es ist natürlich auch schön, da bin ich jetzt dann auch wieder bei dir so mit Tanz und Eiskunst und wie auch immer. Es ist schon etwas Schönes, Musik in Bewegung umzusetzen. Egal, womit. Aerobic oder Eistanz oder Turniertanz oder whatever, ne? Ihr könnt singen auch und hat es schon beim Schauspiel auch ein Fach gegeben?
Ja, man hat gute Stimmen. Ja, an der Schauspielschule lernt man, also hat man auch Gesangsunterricht. Ich singe schon gerne. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der größte Sänger, das glaube ich nicht, aber es macht mir Spaß und es wird ja in einigen Produktionen auch immer mal wieder gesungen und das, glaube ich, klappt dann immer. Wie ist das bei dir, Thema?
Ich bin sehr bescheiden geworden mit der Beantwortung dieser Frage. Wenn du mich vor einigen Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, klar, ich singe auch, weil ich auch wirklich gesungen habe auf der Bühne. Ich habe im Brecht-Programm mitgemacht, ich habe Drei-Groschen-Oper, habe ich den Tiger Brown gespielt, da musst du singen, ich habe Kabarett gespielt und so weiter, also da kann man so. Aber ich habe eine Frau, die eine so exzellente Sängerin ist, dass ich wirklich vorsichtig geworden bin mit der Beantwortung dieser Frage. Ich würde sagen, es gibt diese Gabe, so Schauspieler, wie Schauspieler singen. Also das ist ja manchmal eine andere. Also wir haben nicht trainiert wie ein Opernsänger, oder so, der einen richtigen klassisch trainierten, ausgebildeten Stimmsitz hat. Wir gehen ganz auf die Geschichte, die wir transportieren wollen, ja, würde ich jetzt mal sagen, wo es manchmal nicht so drauf ankommt. Da kann vielleicht auch mal ein Ton ein bisschen schief sein oder sowas, den trifft man vielleicht nicht so. Man erzählt ein Lied und das macht der eine begabter oder weniger begabt. Und da in dem Sinne gefragt, würde ich sagen, doch, ja, glaube ich, das kann ich, ja, so. Ja. Weil wir gerade auch von, zum Beispiel von Brecht Lieder wirklich viel gesungen, auch ein Brecht-Programm, eine musikalische Lesung mit Liedern gemacht gerade und so, also das schon, aber
ja, gut, aber, da,
aber es gibt Leute, die das viel besser können.
Natürlich, ja, genau. Natürlich. Aber wir sind Schauspieler, wir sind keine Sänger, keine Musicaldarsteller oder Opernsänger.
Ja, aber da seid ihr ja auch ausgeliefert. Es muss live sein und der Ton muss sitzen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was wir so beim CSD alles für Bewerbungen kriegen von Leuten, die meinen, sie wären Sänger oder Sängerin. Und wenn du denen mal die Technik abdrehst, dann kommt da nur Katzenjammer raus, oder die Leute sagen. Ja, und wenn du jetzt von dir aus sagst, nee, lieber ein Stück, wo ich nur reden muss.
Nee, würde ich nicht sagen.
Die Leute
sagen,
lass es. Nein. Also es könnten die Agenturen dann auch auf euch zukommen und sagen, hey, ich habe da ein Stück, da musst du aber singen.
Das ist schon denkbar.
Also das sind alles Herausforderungen. Ja. Also ich würde, weißt du, das ist ja spannend. Das könnte ja auch sein, dass jemand fragt, also weiß ich, möchtest du einen Pianist spielen oder so? Ja. Ich glaube, ich würde mich, es ist ja alles eine Zeitfrage, aber wenn man jetzt einen Vorlauf hat, man kann sich vorbereiten. Ich würde mich sowas von ins Zeug legen. Vielleicht würde ich dann doch noch leidlich Klavier spielen lernen, um wenigstens, das als Schauspieler wirklich glaubhaft zu verkaufen. Ja?
Wenn die Rolle reizt, ja, natürlich.
Natürlich, klar, warum nicht? Ja. Also unbedingt, dann auch singen.
Klar. Ja.
Ihr seid durchgängig aber unterwegs und gebucht. Also wenn jetzt hier am, wann haben wir Feierabend, hier am 30.11., ne? Sitzt ihr nicht
genau, müßig. Genau, 30.11. ist die letzte Vorstellung.
Da sitzt ihr nicht müßig zu Hause und sagt, hoffe ich kriege jetzt einen neuen Job. Läuft also durchgängig, ja?
Ja, wir sind ja eben beide Berliner und Tilma und ich, wir treffen uns auch häufig im Synchronstudio, zufällig, weil wir auch noch synchronisieren zum Beispiel. Ja. Und das machen wir dann auch, wenn wir jetzt hier frei haben, dann sind wir in Berlin und da haben wir uns gerade letzte Woche zufällig wieder im Studio getroffen zum Beispiel. Ach, guck, also das, da ist natürlich dann die Freude besonders groß. Genau, also das ist ein Pol und
Und es hilft oft natürlich in den Lücken, die zwangsläufig entstehen, weil nahtlos Theaterengagements ist natürlich schwierig, wenn man frei arbeitet.
Ja, genau.
Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich jetzt gerade, ich hatte ein Angebot und es gab eine Überschneidung von einer Woche und das konnte ich jetzt nicht machen. Ich musste jetzt gerade ein Vierteljahr Arbeit in Berlin absagen, weil ich hier in Düsseldorf bin, wo ich auch gerne bin und natürlich dann ist das dann Pech, das geht dann nicht anders. Das,
Das wie gesagt, da müsst ihr ja bereit sein, einfach zu sagen, ich muss jetzt nicht meine Couch zu Hause haben. Obwohl, wenn ihr jetzt abspielt, freut ihr euch wahrscheinlich erstmal auf die eigene Bude, ne?
Ja, das ist irgendwie, ich freue mich schon auf die eigene Bude, das auf jeden Fall. Ja. Aber es macht natürlich auch trotzdem großen Spaß, das Stück zu spielen. Also von daher ist es immer so beides. Und es genau. Und wer weiß, wir wissen ja auch noch nicht, ob das dann weitergeht mit dem Stück. Deswegen könnte es ja auch ein Abschied sein. Also man ist auch wehmütig, also ich zumindest, glaube ich, dann am 30. Genau.
Ja. Aber Robbie Heinersdorf hat ja 6 Theater.
Ja. Genau.
Wir könnten noch ein Musikstückchen reinlegen. Ich probiere das jetzt tatsächlich hier mit der Technik. Das ist immer so ein Ding mit mir hier. Esra Fuhrmann.
Ja, das ist auch ein Song aus dem Stück.
Das müsste eigentlich passen.
Geht, ne?
Ja.
You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. Classroom.
Sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. Somehow you got yourself accepted to college. You said there had to be a way out of all this garbage, small town rat trap. You moved away, that was that. You still send me the occasional email. I got a dumb job working in retail. Miss you, baby, so, so bad.
So, das war auch ein Musikstück aus dem Theaterstück. So, wir reden über Dinge, die ich sicher weiß. Da weiß man ja erstmal nicht, was erwartet mich dann da, wenn ich da hinkomme. Ne? So, die beiden Schauspieler aus dem Stück, die beiden Söhne sind jetzt hier bei mir. Und ja, komm, wir erzählen mal doch noch so ein ganz klein bisschen was aus dem Stück. Die einzelnen Schicksale tatsächlich, die vielleicht den ein oder anderen Betrachter doch zufrieden machen, der so eine Situation selbst erlebt und da vielleicht traurig und verzweifelt drüber ist, kriegt dann gezeigt, geht irgendwie doch weiter. Ne? So, eure Schwester ist bereit, sagen wir jetzt mal, die Familie zu verlassen. Sie verlässt ihren Mann und die Kinder und geht erstmal für einen Job und verliebt sich da. Dann doch, hat die Mutter doch recht. Ne? Mutter weiß immer alles besser, ne?
Sie
wie
weiß
viele
alles.
Mütter werden sich da wiedererkennen, ne?
Ja.
Oder wie viele Kinder sagen, genau wie meine Mutter.
Genau.
Ja. So, das ist schon mal ein Schicksal, was es ja auch gibt irgendwo, ne? Das hat aber eure Kollegin nicht selbst erlebt, ne? Von der sollen wir übrigens auch schön grüßen.
Ja, sie ja,
sie wollte eigentlich mitkommen, aber dann kam doch was dazwischen. Ne?
Ja, sie hat keine Kinder und ich glaube, nee, deswegen nee. Andere Biografie als die Rolle.
Also dann kann sie sich aber, ja, man muss sich aber da reinversetzen können.
Ja.
Wenn man dann jetzt so den Nächsten dann sieht, ne, ich meinte immer, das ist schon was Besonderes, wenn man als Mann sagt, ich bin im falschen Körper. Um das Thema, um die Schublade auch aufzumachen, ich denke schon, dass das ein großes Schicksal für Eltern ist erstmal und für einen selbst ja auch. Ne? Ich meine, das weiß ich natürlich aus meiner Tätigkeit im CSD, im Regenbogenbereich,
ja.
Wie viele Menschen erstmal unglücklich sind und dann ganz stolz um die Ecke kommen, wo auch manch ein anderer nicht mit umgehen kann. Ne? Wenn ein Mann von 1,85 Meter Größe auf einmal sagt, ich bin im falschen Körper, ich will eine Frau sein, ne? Das ist schon sehr mutig. Ne? Aber wenn man da glücklich ist, ist die Welt ja in Ordnung. Ne? Das hat dich aber nicht abgeschreckt, dass du sagst, ich bin so voll der Heteromann und nee, die Rolle kann ich nicht spielen.
Muss ich nachdenken. Ich, nee, abgeschreckt gar nicht. Also, ja, das ist gar nicht so leicht, das zu beantworten, weil das wirklich eine sehr, Das ist schon wirklich sehr speziell und ich möchte nicht den Fehler machen, also
irgendwen zu brüskieren.
Okay. Ja, ja. Na, weißt, ja, du, ganz weißt du, weil ich glaube, also das erlebt zu erleben.
Ja.
Das das ist schon.
Also ich kann dich da beruhigen. Die Menschen, die ich kenne, die halt eben, also ich kenne einen Menschen ganz speziell, ein großer Mann, der war dann Frau, wo ich mich mehr als einmal ertappt habe, dass ich eher zu ihm, ihr gesagt habe.
Ja.
Und die Menschen wissen das, die nehmen das auch in Kauf, sie lächeln es dann weg und sagen, okay, alles klar. Ja, so wenn du einen Menschen nur als Mann kennst und auf einmal kommt er als Frau um die Ecke, dann hat da jeder ein Problem mit. Und wenn dann natürlich auch noch politisch sowas ausgeschlachtet wird, wie in Berlin im Bundestag zum Beispiel, ja, da haben wir ja nun zwei Frauen jetzt, wo die AfD ja immer wieder reinkeift und die als Männer bezeichnen will. Das ist schon tragisch und ich finde, das ist in dem Stück aber auch sehr gut gezeigt. Also die Rolle, da kommst du gut mit um die Ecke, wie ich finde.
Ja, es ist etwas, wo ich versucht habe, mich dem mit großer Sensibilität zu nähern, weil es ist nicht mein persönliches Thema gewesen. Mhm. Also
rein theoretisch könntest du jetzt natürlich als Regisseur einen Transmenschen suchen, der aber kein Schauspiel kann. Und dann hast du da ein Original auf der Bühne, aber das kommt nicht an, weil derjenige nicht spielen kann. Ja.
Ja.
Also das ist aber, glaube ich, auch
eure gut, aber da kommen wir sowieso aber in so einen Bereich, das ist ja gerade ein ganz großes Thema, nicht?
Aber also, großes Thema, aber das ist ja auch die Kunst, eine Rolle zu spielen. Ja, du kannst der liebste Mensch sein und keinem Schäfchen was zu Leide tun und musst auf der Bühne einen Gangster oder einen Mörder spielen.
Ne? Also ich verstehe diesen Beruf so. Ich finde, das ist genau der Reiz, die Anverwandlung, das Leben auf Probe sozusagen, ein Schicksal anzuprobieren, das nicht meines ist. Ich meine, ich habe so viele Dinge gespielt, die habe ich natürlich nicht selber gelebt, das ist ja klar. Und diese Tendenz, das sozusagen in Frage zu stellen, zu sagen, das ist irgendwie aber eine Anmaßung, wenn ich etwas darstelle, was ich gar nicht bin. Das ist, finde ich, gerade eine ganz, ganz heikle und merkwürdige Entwicklung, die mich auch ein bisschen verstört, ganz ehrlich. Aber ich verstehe allerdings auch, und deshalb bin ich, glaube ich, auch so zögerlich, weil ich wirklich natürlich mit dem größten Respekt darüber sprechen möchte. Ich kann nur sagen, ich habe wirklich versucht, mich dieser Thematik mit Respekt und großer Sensibilität wirklich zu nähern. Also ich habe auch Menschen gefragt, die ich kenne, deren Lebensthema das tatsächlich ist. Habe Bücher darüber gelesen, habe Filme geschaut, The Danish Girl zum Beispiel, nicht? Das ist sicherlich ein berühmtes Beispiel über das Schicksal der ersten Geschlechtsanpassung. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit, also Stichwort Magnus Hirschfeld Institut, gab es das Jubiläum und ist gerade sehr viel ins öffentliche Bewusstsein wieder gerückt worden, zum Glück, und gab es einige Veranstaltungen. Und so. Ich hab da sehr viel wirklich gelesen, mir angeschaut und so weiter, um mich da wirklich da dem anzunähern. Ja.
Das gelingt dir sehr gut. Und wie gesagt, das ist ja auch, und da werde ich auch in der Community in Düsseldorf versuchen, mal für das Stück ein bisschen Werbung zu machen, dass man einfach sieht, ich bin nicht alleine damit. Jetzt wird das schon im Theaterstück sensibel verwurstet. Ja. Ja, wie gesagt, ich kenne da den einen oder anderen und letztendlich müssen wir auch dann den Heteromenschen klar machen, dass es das gibt. Ja, so wie gesagt, so mein Karnevalsmotto war das nicht alljüft. Es gibt ganz viele Schattierungen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und aber wie gesagt, da sind viele Heteromenschen, die sagen dann, meine Güte, jetzt haben wir die Schwulen akzeptiert und die Lesben akzeptiert. Jetzt kommt auch die dritte Sorte um die Ecke. Sollen wir das auch noch toll finden? Die machen sich gar keine Gedanken darüber, wie solche Menschen eben dann fühlen und leiden halt eben auch. Ne? Ja. Also du kommst da sehr gut in der Rolle rüber. Glückwunsch.
Du hast jetzt fast etwas, du hast fast etwas zitiert, was ich ja sage. Nicht? Also er versucht ja seiner Mutter klarzumachen, sagt, also wenn du irgendeine Beziehung in Zukunft zu mir haben willst, dann muss dir klar sein, dass die Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß aber wesentlich vielfältiger sind, als du es dir je vorgestellt hast. Ja. Und die Mama versucht sogar ein bisschen, also man kann vielleicht ganz kurz auf Verständnis hoffen, wo sie sagt, erwarte nicht, dass wir so schnell darin sind, das zu akzeptieren. Und ich sage dann in meiner Figur, aber darf ich es irgendwann erwarten?
Ja, natürlich, klar. Du bist
Mama, und dann antwortet sie nicht und dann sagt der Verletzte ja schon gut, ich habe andere Menschen. Und das heißt, welche Menschen hast du? Mit wem hast du zuerst gesprochen, wenn nicht mit deiner Familie? Ja. Und dann sage ich ja, Menschen, die so sind wie ich, Mama, die Welt da draußen ist groß.
Ja.
Ja, das, ja, es ist genau das, was, was da verhandelt wird und was, denke ich, jeder, da können wir so weit sein, wie wir wollen in der Gesellschaft. Dieses Thema hört nie auf für das Einzelne, für denjenigen, der es erlebt und durchleidet möglicherweise, ist das immer wieder das absolute Thema für ihn.
Ganz, ganz schlimmes Thema, natürlich.
Und da sind wir wieder auch bei dem, dass sowas wahrscheinlich auch in einer Großstadt leichter zu leben ist, als in so einer kleineren Stadt, in der unser Stück spielt, wo eben die soziale Kontrolle auch groß ist, man immer denkt, was denn die Leute sagen und so, ne? Das spielt ja alles eine große Rolle immer, nicht?
Genau. Und letztendlich, wenn du dann...
Und sie möchte dann ja auch weg, also deine Rolle.
Sie muss, das kann man vielleicht noch verraten. Genau, sie muss weggehen.
Aber jetzt, ne, wenn man sich vorstellt, du bist in Bensdorf geboren.
Heim,
und bist Bensheim. Und bist halt eben im falschen Körper, dann musst du irgendwo weggehen und leidest aber dann auch selbst, dass du deine Heimat verlässt, wo deine Wurzeln sind.
Natürlich.
Also das ist alles schon ziemlich spannend. Ne? Ja. Aber nochmal zurück aufs Stück. Wir müssen uns jetzt nicht an dem Trans-Thema hier festbeißen. Ich war nur erstaunt, dass die Schublade dann auch noch aufging.
Es ist eines von vielen Themen.
Sehr bereichernd finde dann auch. Aber die Eltern haben ja selbst auch Probleme. Ja? Vater hat dann zu früh aufgehört zu arbeiten. So, und trotzdem... Da muss ich dann auch wieder sagen, und da weiß ich immer nicht, wie die Menschen oder die Besucher dann reagieren. Also als ich am Mittwoch das zweite Mal gesehen habe, habe ich im Foyer Menschen beobachtet, die hatten Tränen in den Augen. Ja? In welcher Rolle haben die sich wiedergefunden? Wobei wurden sie erwischt? Meinetwegen, ja, also die Eltern bleiben zusammen, das können wir schon sagen. Aber halt eben viele, die sich dann getrennt haben und dann da sitzen und sagen, wäre ich doch bei meinem Alten geblieben, ich bin jetzt gar nicht glücklicher. Ja, also solche Dinge kriegt man ja vor Augen geführt.
Aber Kalle, das ist, glaube ich, wirklich die große Stärke von diesem Stück, weil wir gehen ins Theater, um berührt zu werden, nicht? Und du kannst wirklich, hier gibt es alles. Du kannst lachen, du kannst weinen, es gibt Spannung, es gibt so viel Humor in diesem Stück. Es gibt Drama und dadurch hat es einen hohen Wiedererkennungswert für alle. Ja. Und jede Figur, Entschuldigung, Matthias, ganz ich bin nur, und jede Figur wirklich hat, ich weiß gar nicht, Probleme ist immer so ein Wort, das ist, aber ich würde sagen, wirklich jede Figur wird wirklich in ihrem ganz eigenen Kosmos wirklich gezeichnet. Und zwar ganz gleichberechtigt, glaube ich. Das ist wirklich im besten Sinne wirklich ein Ensemblestück.
Am Anfang einfach kommt, der Spoiler war so ein bisschen, wenn Rosi dann wieder nach Hause kommt, wobei ihr habt sehr viele Monologe, wo ich dich kennenlernen kann in deiner Rolle und sag, ach, spannend. Ja? So, Rosi kommt ja nun am Anfang als Monolog um die Ecke und wenn sie dann zu Hause ist, wie viele Mütter sind dann auch gleich so wild am Telefon, die ist wieder da, die ist wieder da. So alle Leute anrufen, ich weiß, was neu ist, jetzt muss ich all meine Freundinnen anrufen und so.
Irgendetwas ist passiert, sagt sie immer, ne? Du musst drüber kommen, irgendwas ist passiert.
Sie ist die Schaltzentrale der Familie, die Mutter, das kann man wirklich sagen. Sie hält die ganze Familie zusammen, sie ruft, sie ist diejenige, die anruft, sie trommelt alle zusammen, es ist, sie, ohne die Mutter, glaube ich, läuft in dieser Familie Price würde sie so nicht mehr zusammenhängen auch.
Das ist richtig.
Ja? Ja. Ja, also.
Weil Vater hat, wie gesagt, seine eigenen Sorgen halt eben, seinen Garten und der auch wieder, ne? Musst du dich eigentlich immer in deinen Garten begeben? Ja, ich liebe meine Rosen.
Ja, ja, der flüchtet sich so ein bisschen ja. in seine innere Welt vielleicht.
Liebst deine Rosen mehr als mich.
Ja,
ja. Ja, schon, wie gesagt, schon sehr spannend und auch sehr empfehlenswert. Also das, was wir heute jetzt hier live ausstrahlen bei Radio Stream Day, das werden wir dann auch noch weiter hören. Liebe Leute, morgen Abend wird es dann um 20 Uhr nochmal ausgestrahlt und danach gebe ich es dann tatsächlich auch nochmal nach Enervision, nach Dortmund. Da werden dann die drei Liedchen GEMA-fein gemacht, die wir jetzt spielen. Und dann kann das jeder hören und sehen. Und dann ist das Geschichte. Ist vielleicht dann auch Werbung schon für die nächsten Aufführungen in München. München war dann noch nicht, ne?
Das stimmt.
Das wäre schon schön.
Ja, ja. Komödie im Bayerischen Hof.
Ja.
Steht ja dann auch noch, ne?
Ja.
Oder Essen war dann noch nicht, ne?
Auch
in Essen im Rathaus war da auch noch nicht. Nee. Ja, das ist das Schöne dann halt, dass man da dann im Ensemble weiter marschiert. Wenn dann alle können, ne?
Wenn alle können ja, und das, ja.
Genau.
Ja. Köln war da auch noch nicht, ne?
Auch nicht.
Nee?
Nein.
Nee,
ja, dann gehen wir dann zusammen durch die Altstadt in Köln.
Ja.
Erst Düsseldorf und dann Köln. Dann seht ihr, wie schön dass das in Düsseldorf ist. So, deine Rolle noch?
Ja.
Ja.
Ben ist ja sehr erfolgreich im Finanzwesen tätig, arbeitet bei einem großen Unternehmen und verschiebt große Geldsummen täglich.
Ja.
Also, und das macht ihn, ich komme ja eben ursprünglich aus Bensheim, was bei Frankfurt ist, und da habe ich mich sehr daran erinnert, an diese Finanzwelt. Und so habe ich mir den immer vorgestellt, wie einer von denen, die da in Frankfurt auf absolut im Anschlag 20 Stunden am Tag arbeiten, so ungefähr, und sehr erfolgreich sein wollen und auch schon sind und ehrgeizig sind in dem, was sie tun. Das macht er sehr erfolgreich, ist dadurch auch vielleicht manchmal ein bisschen, schaut er auch von oben herab auf seine Eltern. Das führt ja zu Konflikten mit dem Vater vor allem.
Da gibt es dann doch schon auch mal einen sehr lauten Dialog, ne?
Genau. Also, und das gibt ja vorher, sagt der Vater schon, wie kannst du dir so ein Auto, du leihst dir das Geld, um dir so ein teures Auto zu kaufen und solche Sachen. Und ich schaue hin, du verstehst gar nichts, Papa, du verstehst es überhaupt nicht. Genau, du hast überhaupt nicht verstanden, was ich da mache. Und das ist, da hat die Figur auch, also eine gewisse
Vater-Sohn-Konflikt.
Genau. Und ganz Arroganz sicher. Will ich gar nicht sagen, weil ich will die Figur nicht verraten. Also ich will sie ja verteidigen.
Ja.
Aber sie glaubt, sie ist da schon einen Schritt weiter vielleicht auch, als der Vater jemals war.
Haben wir ja auch heute im richtigen Leben. Mein Gott, Papa, du hast überhaupt keine Ahnung mehr, wie das heute geht.
Genau.
Und wenn Papa das natürlich einsieht, also ich bin jetzt ja nun auch nicht mehr der Jüngste, und wenn jetzt wieder irgendwelche technischen Dinge um die Ecke kommen und sei es nur eine App in meinem Handy irgendwo wieder zu installieren, dann ist die hinten irgendwo weg und ich will die aber vorne am Bildschirm, da brauche ich junge Leute.
Ganz einfach. Das ist genau das.
Ja.
Denn der Vater sagt dir dann, wir haben für unser Auto gespart, wir haben das Bar bezahlt. Und dann sage ich, das war im letzten Jahrtausend, Papa.
Wir haben nie Schulden gemacht.
Genau.
Die erste Waschmaschine haben wir erst gekauft, als wir
das Geld hatten.
Ja, natürlich.
So, und der lebt in einem, der Ben, meine Figur, lebt in einem völlig anderen Mindset. Ja. Und sagt, nee, das leistet ihr, um das schöne Auto zu kriegen. So funktionieren Finanzen. Ja. Und da geht er eben, das können wir schon verraten, da geht er eben sehr weit. Er betrügt.
Das hättest du jetzt nicht sagen brauchen.
Ja.
Das streichen wir jetzt.
Das können wir streichen.
Nein, aber es wird auch gezeigt, dass man aufpassen muss, dass man nicht an falsche Freunde gerät.
Ja, die auch.
die einen mitreißen, dass man sich das leisten kann. Wenn ich keine Kohle habe, um mit dir jetzt irgendwo schick essen zu gehen, dann koche ich zu Hause. Dann muss ich nicht Schulden machen, um das zu bezahlen, um dir zu imponieren.
So ist es.
Und das ist natürlich auch unsere Welt heute mit ganz viel Schein.
Ja, und gerade weil ja die Eltern aus der Mittelschicht kommen, aber viele seiner Freunde von Ben, die haben schon Eltern, die wahnsinnig stinkereich sind und so. Ja. Und von denen, um von denen akzeptiert zu werden, um dazugehören, zugehören zu können, besorgt er sich die Statussymbole. Ne? Ja. Und das fällt ihm auf die Füße, so können wir es vielleicht sagen. Ja. Da braucht er dann auch plötzlich die Hilfe seiner Eltern.
Dann sind die wieder gut genug.
Wenn man der Sonne zu nahe kommt im Flug, dann kann der Absturz schnell gehen. Und ich glaube, das sehen wir bei Ben. Und auch das kennen wir ja alle, dass wir Scheiße bauen. Und unsere Eltern, also das erinnert mich an sehr viele Konflikte in der Jugend, ne? Dass wir dann auf die Hilfe unserer Eltern angewiesen sind. Das muss jetzt nicht in dem großen Stil sein, wie das vielleicht meiner Figur passiert. Aber im Kleinen oder im Kleineren, glaube ich, kennt das jeder, dass man wirklich einen fetten Fehler gemacht hat und jetzt dafür gerade stehen muss. Ja. Und dafür braucht man seine Eltern und will auch deren Unterstützung und will, ja.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich dich so begucke, ich wünsche dir, dass du immer da bleiben kannst und nicht zu deinen Eltern nach Hessen zurück musst aufs Dorf, um deren Hilfe zu beanspruchen.
Ich hoffe auch, dass das
Ja, wie gesagt, da sind wir wieder im Leben. Ne?
Ja, absolut.
Viele junge Leute wollen weg aus den Dörfern, da haben wir ja auch das politische Problem in Deutschland, dass der Osten eigentlich nie wirklich angekommen ist. Mhm. Ja? Alles, was wie damals die Mauer gefallen ist, sind die alle hier rüber in den Westen gekommen, weil da drüben nichts los war. Ne?
Zumindest nicht die Provinzen im ehemaligen Osten. Ja. Die Großstädte sind ja schon auch begehrt.
Aber da ist auch eine Flucht. Ja. Also Magdeburg ist schon auch eine Stadt, wo ganz viele Leute abhauen. Ne?
Ja, ich meine jetzt eher so Dresden, Leipzig natürlich Berlin als geteilte Stadt. Aber das stimmt. Die ländlicheren Regionen sind abgehängt und überaltern. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Ich glaube, das ist eher ein Problem der ländlichen Regionen. Also Magdeburg ist das, glaube ich, gar kein gutes Beispiel, weil Magdeburg ist eine ziemlich spannende Stadt.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so viele Leute abhauen. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Viele abgehauen. Jetzt scheint es sich aber dann irgendwie doch zu stabilisieren. Ja. Erstmal so. Mhm. Ja. Ihr Lieben, wir laufen so langsam in die Kurve. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich frage mich jetzt gerade, wie weit wir denn jetzt gekommen wären, wenn Jantje auch noch dazu gekommen wäre. Also mit euch beiden sind die knapp 90 Minuten mittlerweile schon richtig gut rumgegangen.
Ja, hätten wir 180 machen können.
Ja gut, vielleicht machen wir ja nochmal irgendwas so zum Ende hin. Vielleicht dann doch nochmal mit den Kolleginnen, wenn das Stück nochmal im Gang ist.
Ja,
ich habe sehr gerne. Also auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe schon das Problem mit mir selbst, dass ich jetzt alle 14 Tage, wo ich normal ja hier im Studio mit Gästen war, zu speziellen Themen, dass ich die Zeiten jetzt nutze, um die Live-Talkshow zu machen, den Blauen Montag. Da habe ich ja jeweils vier ganz unterschiedliche Menschen und Lebensgeschichten sitzen, was aber auch immer spannend ist, wie wildfremde Leute, wie ihr jetzt auch, ihr werdet zusammengepackt und müsst miteinander funktionieren.
Aber die kennen sich nicht, die du einlädst.
Nee. Ja, die kennen sich schon vom Namen her, aber die wissen jetzt nicht, ne? Also im Anfang Januar habe ich einen Menschen aus dem Karneval, einen Präsident aus einer Gesellschaft, der dabei ist, gerade seine Tochter als Nachfolgerin da mit einzubauen. Mhm. Und parallel dazu dann auch einen Menschen, einen der Bestatter, dessen Töchter jetzt in den Betrieb kommen. Da hat er zwei Väter und Töchter, die dann sich austauschen über Düsseldorf, über Karneval, über Schützen. Und, und das ist halt immer spannend. Und ich habe also schon mehr als einmal tatsächlich meine sämtlichen Moderationskarten beiseite gelegt und habe dann einfach nur noch Stichworte reingehalten, weil die Gäste haben miteinander richtig alleine Spaß gehabt. Und das ist natürlich auch schon spaßig einfach. Und wenn ich dann da die Komplimente kriege, da bin ich dann wieder so ein bisschen Rampensau und freue mich einfach, wenn die Leute sagen, boah, du warst ja klasse, ist gut, hat Spaß gemacht bei dir. Und das ist einfach das.
Dieses
das
Kompliment kann ich dir auch noch machen. Das danke. Sehr schön, danke für die Einladung.
Gebuhlt, Nein, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich in meinem Alter sage, bevor ich jetzt im Hofgarten Enten füttere, mache ich solche verrückten Sachen. Ich hatte gestern Abend schön. Was auch immer tun können, habe wirklich auch nach den Liedern gegoogelt und nach eurer Vita.
Ja.
Und es macht einfach Spaß, dann auch im Internet zu finden, ach guck mal, da ist die komplette Beschreibung von dem Stück. Und so, das finde ich sinnvoller, als jetzt Bauer sucht Frau zu gucken oder diese ganzen. Wobei ich gucke schon auch, ach ja, wäre Promi Big Brother was für euch oder Dschungelcamp?
Nee.
Nee. Nicht. Aber Traumschiff, ne?
Ja, also Traumschiff ist ja einfach eine
Kult.
Serie.
Ja, genau. Das ist Kult. Also ich glaube, da würde ich nicht mehr sagen.
Dschungelcamp ist auch cool.
Das stimmt. Aber das eine ist ja Reality-TV und das andere ist eine Serie oder eine Reihe, die es schon sehr lange gibt. Und ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, Tilma, dass wir das eine machen, wir das andere nicht. Und vom Traumschiff habe ich schon gehört von Kolleginnen und Kollegen, die da mitgespielt haben, dass man da eben dreht, aber da auch sehr viel frei hat und dann da auf dem Schiff mitfährt. Also das stelle ich mir natürlich ganz, ganz schön vor.
Da ist man natürlich dann auch ganz nah am Publikum. Ja, wenn du tagsüber am Pool liegst, dann haben die Leute, die dich gestern Abend auf der Bühne gesehen haben, natürlich die Chance, dich anzufassen, ne?
Ja, beziehungsweise da wird ja dann gedreht. Also die haben ja dann nicht auf der Bühne, sondern das gibt es ja wiederum auch, das hat ja Tilma schon gemacht, dass man da Bühnenprogramme macht. Aber die haben ja vor allem, dürfen die dann auch mal, glaube ich, die Passagiere, die möchten, als Komparse dabei sein oder Komparsin und so. Ja. Genau. Und sie sehen eben die Dreharbeiten so rum.
Ja, klar.
Ja.
Und heute Nachmittag müsst ihr, glaube ich, noch irgendwas drehen, ne?
Tatsächlich. Ja, heute. Spots für, genau. Ja. Heute vor der Vorstellung drehen wir einen Teil unseres Stückes, um das dann auf Instagram zu posten. Ja.
Ihr Lieben, müssen wir da was sagen?
Kommt ins Stück.
Ja.
Wir freuen uns.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ins Theater kommt.
Ja. Bis 30.11. gibt es noch Gelegenheit. Und wenn natürlich auch draußen Schiedwetter ist, sitzt man schön gemütlich warm im Theater.
So ist es. Immer Mittwoch bis Sonntag, haben wir das Mittwoch schon gesagt? Sonntag, genau.
Ja,
Mittwoch bis Sonntag.
Ja, danke. Dann spielen wir jetzt noch das weitere Stück von
Ezra Furman.
Ezra Furman, Body Was Made. Ja? Nee, doch, Body Was Made hatten wir noch nicht.
Vielen Dank, Kalle. Danke.
Dann sagen wir jetzt Tschüss zusammen. Ne?
Ja.
Tschüss.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Montag.
Ja. Tschüss.
Läuft. Can't see the blackboard, so
from a parking attendant. But sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad.